Menschen mit Behinderung, Kinder mit schweren lebensbedrohlichen Krankheiten, Geschwisterkinder von sehr kranken Kindern, Geflüchtete. Wie kann man diesen Menschen Unterstützung bieten durch den Klettersport? Diese Frage hat Uli Dietrich beschäftigt. Sie ist vierfache Mama, unter anderem von einem Kind mit Behinderung. Sie hat in München die Gipfelstürmer gegründet. Ein Projekt, das vielen Menschen einen Raum in der Kletterszene bietet, die sonst den Zugang dahin eher nicht gefunden hätten. Eine ihrer Ideen ist, es braucht Menschen aus den verschiedenen Gruppen, die als Trainerin oder Trainer funktionieren, sodass zum Beispiel Geflüchtete die Klettergruppen leiten und andere Geflüchtete dazu einladen. Das funktioniert sehr gut und ihr Konzept und ihr Wirken sind in der Kletterszene um München sehr bekannt. So habe ich bei einem inklusiven Kletterevent der Naturfreunde in Dachau bei München mehrere Menschen reden gehört von dieser Uli. Eine Frau, die es versteht, Menschen fürs Klettern zu begeistern, so sehr, dass sie eine Trainerausbildung machen und anderen das Klettern beibringen. Und ich dachte, dass ich diese Frau auf jeden Fall mal in den Podcast einladen muss. Willkommen also zu Folge 168 von Bin weg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und zu Gast ist die Kletterin, Erlebnispädagogin, Initiativengründerin, die Mutter und die Vernetzerin Ulrike Dietrich. Hallo Uli.
Hallo Juliane.
Vielleicht gibst du uns mal einen ersten Überblick. Kannst du uns beschreiben, welche verschiedenen Initiativen es bei den Gipfelstürmern gibt, um Klettern inklusiv zu gestalten? Also vielleicht auch Dinge, von denen ich jetzt gar nichts weiß, so aus meinen ersten Infos.
Also es ist ein großes Feld bei uns. Die IG Klettern ist schon entstanden, weil zwei blinde Frauen mit noch ein paar anderen Menschen zusammengeklettert sind in der Bundeswehrhochschule. Und als das dann nicht mehr ging dort, weil die nicht renoviert wurde und nicht saniert wurde, haben die selber einen Verein gegründet über mehrere Zickzack-Umwege und haben dann das Heaven's Gate gepachtet, also die Kartoffelpulversilos von Pfanni waren das damals.
Das musst du mal erklären, das Heaven's Gate, ich glaube, alle in München wissen, aber alle anderen nicht.
Ah ja, okay. Also das Heaven's Gate ist die Kletterhalle am Ostbahnhof, in der wir klettern. Und Das ist, ehemals sind es die Kartoffelpulvertürme von Pfanni. Ja. Und die sind entstanden, weil der Verein gesucht hat nach einer Halle, wo sie klettern können und haben diese Türme angeboten bekommen. Und haben diese Türme dann bekommen und angefangen einzubohren in die Türme, die Löcher für die Griffe, das war damals noch nicht alles so genormt wie jetzt, und haben dann Griffe gesetzt und die Halle aufgemacht, self-made. Ja. Da war der allererste inklusive Ansatz schon drin, das war schon weit lange.
Also das war quasi eine Halle, wo von Anfang an Menschen dieses Thema Inklusion schon mit reingebracht
genau.
haben.
Ja. Genau, da war das Wort Inklusion noch gar nicht geboren. Da ging es darum, dass alle Menschen zusammen klettern können. Dass diese zwei Frauen blind waren, hat einfach niemand gehindert. Beim Alpenverein hieß es damals noch, das ist allerdings eben wirklich schon sehr lang her, da hieß es noch, blinde Menschen können nicht klettern. Inzwischen weiß man das auch überall besser. Ja. Genau.
Welches Jahr war denn das damals?
96 hat die Halle aufgemacht. Also angefangen zu einzubohren, haben sie da wahrscheinlich so 95 oder so. Genau.
Cool. Und gab es dann schon zu der Zeit andere Hallen, aber in München wahrscheinlich oder irgendwas anderes?
Ja, es gab auf jeden Fall schon die Kletterhalle in Thalkirchen vom Alpenverein. Es gab aber nicht sehr viele. Da war das Hallenklettern noch nicht so üblich. Und ich komme vom Klettern von draußen. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Kletterhallen in München gibt. Also Mir war das alles ganz fremd. Mhm. Genau.
Das heißt, das Heaven's Gate ist auch die Halle, wo jetzt auch die Angebote sind, die du machst. Gibt es da noch andere Hallen, in denen du da mit unterwegs bist?
Ich bin eben auch in Thalkirchen ab und zu unterwegs oder auch mal in Fröttmanning, also in den Alpenvereinshallen. Inzwischen aber auch viel in Kontakt mit anderen, in Peißenberg oder in Weilheim. Das ist in Weilheim Under the Roof heißt es. Das ist, glaube ich, somit die erste Kletterhalle Bayerns. Die arbeiten auch inklusiv und auch schon von Anfang an. Da gab es eben das Wort noch nicht. Die Menschen waren einfach da und dann waren sie halt da. Mhm. Also da hat man sich nicht groß Gedanken gemacht, sondern die waren einfach mit dabei. Genau.
Und jetzt habe ich dich unterbrochen an der Stelle, an der du vom Heaven's Gate gesprochen hast. Aber eigentlich waren wir noch bei der Frage, kannst du beschreiben, welche verschiedenen inklusiven Initiativen es gibt bei den Gipfelstürmern?
Genau. Also bei den Gipfelstürmern, die Gipfelstürmer muss man so anfangen. Die gibt es jetzt seit 2014 und es gab vorher aber auch schon, also ich habe 2002 meinen Klettertrainerschein gemacht. Ich wusste vorher Nicht, dass man fürs Klettern auch einen Schein braucht. Und ich habe von ziemlich Anfang an dann schon verschiedene Zielgruppen gehabt, mit denen ich gearbeitet habe und geklettert bin. Und da gab es aber auch im Heaven's Gate schon eine Gruppe für Menschen mit geistiger Behinderung. Das hat ein damals sehr junger Trainer gemacht, den es auch immer noch gibt und der inzwischen aber Klettertürme verleiht. Der Tom Schlager, der ist auch vielen wahrscheinlich ein Begriff. Und dann ist es so reingewachsen, dass so nach und nach immer mehr Gruppen kamen. Es gab eine Gruppen für krebskranke Kinder und es gibt Gruppen für MS und es gab Gruppen dann mehrere für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. So ist es so nach und nach gewachsen. Es gab so Sozialkompetenztraining für geflüchtete Menschen, die dann auch ein Teil davon in der Kletterhalle stattgefunden hat. Also immer so aus verschiedenen Bereichen sind wir da so reingerutscht. Die Kletterhalle selber war damals noch sehr einfach und eben es gab noch wenig Standards. Es konnte sehr, sehr kreativ und sehr viel selbst gemacht werden. Und es gab dadurch auch eine ziemlich gute tragende Gemeinschaft. Und dann ist die Kletterhalle aber umgebaut worden von 2017 bis 2021 und nach der Öffnung, weil du gefragt hast, was es alles gibt. Seitdem ist die Kletterhalle weitgehend barrierefrei, also in vielen Bereichen. Wir haben ein Blindenleitsystem, wir haben Aufzug. Wir haben keine Schwellen, wir haben einen Rollstuhl befahrbaren Fallschutzboden, eine Behindertentoilette, also eine Toilette für alle, in der aber auch eine Pflegebank und sowas mit drin ist, eine Therapieliege. Also es ist ein Gebäude, was zur Inklusion sehr einlädt oder was sehr viel möglich macht. Mhm. Genau.
Also obwohl ihr das Thema von Anfang an drin hattet, waren dann noch bauliche Maßnahmen am Ende doch noch.
Ja, am Anfang war es so, man ist reingekommen und hatte schon mal 7 Treppen, also um reinzukommen überhaupt in den Eingangsbereich. Und dann hat man noch mal ein paar starke Kletterer gebraucht, um den Rollstuhl ganz runterzutragen. Die haben sich auch immer gefunden. Also es ist ja, Inklusion fängt im Kopf an und nicht an der Treppe. Und wenn man jemanden willkommen heißt, dann kriegt man die Leute schon an die Wand, egal wie. Mhm. Aber es ist viel einfacher, wenn man Aufzug hat. Und es macht es sehr viel unkomplizierter, wenn man eine Theke hat, wo ein Rollstuhlfahrer nicht erst hochfahren muss, sondern wo er einfach wahrgenommen und gesehen wird.
Kannst du diese ursprüngliche Halle noch mal so ein bisschen beschreiben? Wie sah das so aus? Also sind es so einfach so eine Fabrikwände gewesen, die dann einfach direkt genommen wurden, umfunktioniert als Kletterwand? Und ist es jetzt eine Kletterwand, wie man sie kennt, so hingebaut? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also heute ist es ja in der Form, so wie wir damals gebaut haben, nicht mehr zulässig. Inzwischen gibt's Kletterwandhersteller und die sind genormt und TÜV geprüft und die mussten wir im Umbau natürlich auch entsprechend verwenden. Damals war das so, man muss sich vorstellen, da war die Abfüllanlage in diesen Kartoffelpulver-Silos. Da geht's 30 Meter hoch, 25 von den Metern waren oben, nach oben hin Silos. Nach oben drüber auf den Silos war noch das Büro, da konnte man dann früher mal reinschauen. Was man noch sieht, sind die Edelstahlabdeckungen in Silo hoch. Also aus diesen trichterartigen Edelstahldingern geht's nach oben, wo dann das Pulver gelagert war. Und wir hatten bis zum Umbau auch immer noch Lebensmittelmotten von dem Kartoffelpulver. Die ließen sich nicht vernichten. Die waren, ich glaube, gefühlt in jedem Loch. Das ist irgendwie, genau. Und es waren ehemals 3 Gebäude mit solchen Silos. Jetzt ist es nur noch ein Gebäude mit den Silos und die anderen beiden Nebensilo-Gebäude wurden abgerissen. Da ist jetzt ein Hotel und ein Youth-Hostel nebendran und drauf gebaut. Genau, jetzt sind wir praktisch ganz klein, obwohl wir so eine riesenhohe Kletterhalle haben, weil das Hotel geht bis fast 100 Meter hoch. Oho. Und dann sind die so auf uns drauf. Das kann man sich im Internet ganz gut anschauen, Da sieht man so Fotos.
Und das ist jetzt immer noch vereinsgeführt von der IG Klettern?
Genau, Träger ist nach wie vor die IG Klettern München und Südbayern. Früher hatten wir nur so Boulder-Bereich außen, jetzt haben wir richtig Kletterwände außen. Aber wir haben jetzt sehr viel mehr Normen und Standards, die wir erfüllen müssen und sind ganz anders eingeordnet und eingenordet. Dieses Stadtteil, in dem wir sind, das entsteht jetzt neu als Stadtteil. Das war vorher so ein Clubgelände und dadurch auch ein bisschen hatte viel Raum für Vielfalt.
Ja.
Je mehr Angebote standardisiert werden und je mehr Standards überhaupt da sind und je mehr alles TÜV und Norm geprüft ist, desto weniger Spielraum hat der einzelne Mensch, egal in welchem Bereich das ist, gell? Ob das jetzt im Kindergarten, Eltern-Inni, Kita-Bereich ist oder wo auch immer. Also in dem Moment, wo ein Angebot fehlt, werden Menschen aktiv. Und wenn es das dann standardisiert gibt, dann werden die Menschen natürlich nicht mehr aktiv, sondern nehmen das in Anspruch. Und es geht ein bisschen verloren, was so zwischen den Zeilen von jedem Einzelnen auf so Wegen gelernt werden, wenn man selber aktiv wird.
Das fühle ich auch sehr nach. Ich glaube, an manchen Stellen müssen wir wieder lernen, wie wir die Sachen doch wieder selber machen.
Ja, wenn wir die Dinge nicht selber tun, wenn wir alles vorgekaut bekommen, KI-mäßig, dann denken wir auch so. Ja. Dann geht uns die innere Kreativität und auch die Auseinandersetzung mit den Prozessen verloren. Es fehlt uns in vielen Bereichen an Vorbildern, wo wir wirklich lernen. Also bei Eltern-Kind-Initiativen kann man das immer gut beschreiben. Also es gibt viel weniger Familien mit vielen Kindern. Und wenn man ein Kind bekommt, also als ich meinen ersten Sohn bekommen hatte, ich wusste nicht, wie das geht, Eltern sein. Und für mich war das, dass es keine Kindergarten und keine Krabbelgruppen gab, war es nötig, mich mit anderen Müttern zu tun, damit ich überhaupt studieren kann. Und in diesem Prozess habe ich einfach sehr viel gelernt. In dem Prozess Eltern-Inni gründen, wie macht man das, an wen wendet man sich, wie baut man sowas auf, wie wechselt man sich ab mit Betreuung.
Und wow, das ist nochmal ein Thema für sich, ja.
Ja, und wenn man das dann mal gelernt hat, also das ist ein großes Thema für sich, aber wenn man gelernt hat, eigenaktiv zu werden und nicht darauf zu warten, bis einem jemand was präsentiert, dann kann man das übertragen in andere Lebensbereiche.
Ist das was, wo du sagst, da hast du für dein Leben gelernt, auch für das, was du machst bei der Initiative, jetzt bei der EG Klettern?
Genau. Ja. Ich habe da gelernt, dass man selber aktiv werden muss. Und als 4 Jahre später meine Zwillinge zur Welt kamen und dann eine meiner Töchter eine Behinderung hatte, am Anfang hieß es noch Entwicklungsverzögerung und irgendwann war dann klar, es ist mehr als das, dann konnte ich mich Richtung Selbsthilfe organisieren, mit anderen Eltern und anderen Müttern zusammen eine Selbsthilfegruppe gründen und dabei ganz gut überlegen, was will ich. Also wir wussten alle nicht genau, was unsere Kinder so haben, bis auf Einzelne, die hatten Diagnosen, aber die meisten nicht. Und Selbsthilfe ist das, wo man das abdecken kann, was staatlich, städtisch oder sonst wie nicht angeboten wird. Und man geht sonst verloren. Wir sind ja nicht als Eltern von behinderten Kindern geboren. Woher sollen wir wissen, wie das geht, gell? Aber man kann vor allen Dingen auch mit dieser gesellschaftlichen Ausgrenzung und mit diesen Blicken, mit der Entwertung umgehen. Und man kann sich mit anderen Müttern aussprechen, wie sich's als Frau anfühlt, wenn man ein behindertes Kind bekommt und so negativ bewertet wird. Wie kommt man sonst damit klar?
Ja. Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Thema auch, was du jetzt gerade erzählst.
Ja. Ja. Also Mutter sein und Frau sein in unserer Gesellschaft muss auch gelernt werden.
Ja, ja. Und ich weiß ja auch, dass du hast 4 Kinder und jetzt wissen wir auch schon, ein Kind ist schwer behindert. Und für dich kam auch die Frage aus, wie steht es eigentlich um Inklusion im Klettersport und könnte denn mein Kind auch klettern? Und da ging dann auch diese Frage los, weshalb du dich dann damit beschäftigt hast, soweit ich das weiß. Also kannst du da vielleicht nochmal reingehen in diese Zeit? Wie war das genau, als du dir diese Frage gestellt hast?
Also es war weniger meine Tochter, die ich an die Kletterwand kriegen wollte. Die habe ich tatsächlich bis heute als eine der ganz wenigen Menschen nicht an die Wand bekommen. Die kriegt immer schon einen Wutanfall, wenn sie mich mit Gurt sieht. Ich bin dazu gekommen zu klettern, weil ich mit Geschwisterkindern geklettert bin und mit Geschwisterkindern unterwegs war und wir da mal geklettert haben. Und wir haben als Eltern in der Selbsthilfe, waren wir mal in einem Bildungszentrum, in so einem Bildungs- und Erholungszentrum für Familien mit behinderten Kindern. Und da ist einer der Referenten dort mit uns in die Kletterhalle nach Weilheim gegangen. Und das war für mich so eine Initialzündung. Boah, ja klar, das geht natürlich auch mit Kindern. Also ohne Kinder klettern, klar, das kann man natürlich. Aber mit Kindern war ich bis da dann nicht mehr klettern und auch nicht mehr draußen unterwegs, weil ich Kletterhallen nicht kannte. Ich war nur immer draußen und mit Kindern kommt man nicht so raus. Also nicht in die Mehrseillängen. Sportklettergärten kannte ich auch nicht. Und habe dann angefangen im Raum Garmisch, also in den Voralpen, mit Geschwisterkindern zu klettern, bis mich dann mal so ein Bergführer angesprochen hat und gefragt hat, was ich da mache. Und als ich es ihm erklärt hat, aber gefragt, was ich für eine Ausbildung habe. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin Sozial- und Erlebnispädagogin. Ja, und welche Kletterausbildung ich habe? Ja, keine. Und dann hat er gemeint, ja, das sollte ich mal dringend machen.
Also weil du mit Kindern draußen beim Klettern warst, wurdest du darauf angesprochen, bist du überhaupt dafür ausgebildet?
Genau.
Und warte mal, waren das deine eigenen Kinder oder bist du mit anderen Kindern draußen gewesen?
War mein älterer Sohn und die Schwester, meine eine Tochter mit Behinderung, ist ein Zwillingsmädchen, die hat noch eine Zwillingsschwester. Mit denen war ich draußen und dann mit deren Freunden oder mit anderen Geschwistern von behinderten Kindern. Aber damals waren die alle in dem Vorschul- und Grundschulalter, also alles so eine Meute kleiner. Und da wird man dann schon mal angesprochen, wenn man mit so einer Gruppe unterwegs ist.
Weil das auch ungewöhnlich war, dieses Bild.
Ja, das war ungewöhnlich.
Was waren das für ein Jahr?
Ja. 96, 97. Hm. An den Immerserlängen hat man Menschen getroffen, auch ab und zu mal, oder Oberrheintal oder sowas, war ja bekannt. Aber an den kleinen Kletterfelsen, das halt, der eine heißt Frosch, der andere heißt Herzogsschrofen. Mhm. Das waren eher so Kinderkletter, wo man halt mal ein bisschen zwei Routen oder drei Routen hatte. Mhm. So Übungswände, genau.
Und warst du da alleine mit den Kids oder hattest du noch Freunde dabei? Wie war denn das?
Ich war teilweise alleine und teilweise aber auch entweder ein Elternteil dabei oder eine Freundin dabei oder ein Freund. Mhm. Aber jetzt alle genauso ausgebildet wie ich, nämlich nicht. Mhm. Also nicht klettertechnisch. Was auch nicht so das Problem ist, man hängt halt ein Seil ein und klettert. Damals gab es diese Normen noch eher wenig. Da gab es dann schon die Übungsleiterausbildung, war gerade so im Entstehen. Übungsleiter Alpin gab es, glaube ich, noch überhaupt keine Frau. Das war noch nicht so verbreitet oder auch noch nicht so genormt wie jetzt.
Und dein Lebensgefährte oder der Vater von den Kindern, klettert der dann gar nicht oder wie ist es da?
Jetzt nicht mehr, der ist schon auch geklettert, aber wenig.
War nicht so seins.
War nicht so seins.
Ja. Alles klar.
Genau. Mhm. Noch als ich draußen war und der mich angesprochen hat, dass ich eine Ausbildung brauche, habe ich mich umgeschaut, wo ich eine Ausbildung machen kann. Und nachdem ich aber nirgends im Verein organisiert war, ich war zwar Mitglied im Alpenverein, aber ich bin über den Alpenverein nie geklettert, bin ich da auch nicht in die Übungsleiterausbildung reingerutscht und war ein bisschen schwierig, dann überhaupt in eine Übungsleiterausbildung reinzurutschen. Und wir wohnen in Haidhausen, da wo auch die Kletterhalle des Heaven's Gate direkt ist. Mhm. Und ich habe meinen jüngsten Sohn dann in die Elternini gebracht, der auch da gleich ist. Der war dann ein Jahr alt. Und dann haben die gesagt, hey, schau doch mal dahinter, da gibt's eine neue Kletterhalle. Und dann bin ich dahin. Und damals sollte gerade ein Lehrgang losgehen. Und die Ausbildungsleiterin stand ein wenig hilflos ohne Schlüssel vor der Kletterhalle, weil sie keinen Schlüssel hatte. Die hatte der Teki und der Teki hat verschlafen. Dann konnte sie nicht rein. Und so kamen wir ins Gespräch. Und dann hatte ich meinen Ausbildungsplatz. Es war ziemlich witzig, also ja, wie das so zustande kam. Genau. Und über dieses Klettern und dann das Klettern mit Geschwistern hat mich dann die Lehrerin meiner Tochter angesprochen, ob ich nicht mit der Klasse mal gehen will. Und ich dachte mir, nee, mit Menschen mit Behinderung, das klappt nie im Leben. Also ich kenne ja meine Tochter. Und sie kamen dann und es hat von Anfang an gefunzt. Das hat einfach funktioniert.
Also die Klasse, ja, von deiner Tochter, das waren auch andere Kinder mit Behinderung.
Genau.
Und die haben dann dich gefragt, kannst du mal mit denen klettern gehen?
Genau. Ja. Die Lehrerin hat gefragt, boah, hat's nicht mal Lust, nicht nur mit den Geschwistern. Und das war's dann. Das war dann der Schritt in die anderen Zielgruppen. Mhm. Also man muss sich ja auch vorstellen, als Mutter von einem Kind mit Behinderung, man setzt sich natürlich mit der Behinderung auseinander und auch mit dem Kind. Und man setzt sich auch damit auseinander, mit dem eigenen Bild, was man ehemals vorab gehabt hat. Es ist ja nicht so, dass man jede Behinderung und jeden Mensch mit Behinderung sofort voll annehmen kann, sondern man hat ja auch, jeder Mensch hat ja seine eigenen Vorurteile, so ich auch. Und ich musste mich erstmal mit meinem Kind annehmen lernen. Also das ist ja nicht was man kann, einfach so, nur weil es einem in die Wiege gelegt wird. Und da hat das Klettern sehr, sehr viel wegfrei gemacht und auch dieses Klettern mit den Klassenkameraden meiner Tochter und dann eben auch mit anderen Klassen aus der gleichen Schule. Und die waren von Anfang an begeistert davon und alle haben mitgemacht. Die Lehrer haben mitgemacht, die Erzieher haben mitgemacht. Das war einfach super. Und das ist sehr schön zu sehen, was da funktioniert und was man bei den Kindern für Erfolgserlebnisse vermitteln kann und sehen kann, wie die sich entwickeln. Das tut einfach nur gut. Mhm. Also sehr schön.
Was hast du da beobachtet, so am Anfang bei diesen ersten Versuchen?
Dieses so angenommen sein, das einfach da sein dürfen, das ist nicht selbstverständlich für Kinder mit Behinderung und es ist auch nicht selbstverständlich, dass Eltern sich mit ihren Kindern angenommen fühlen und dass es so bereitwillig, klar, das probieren wir aus, das funktioniert. Das erleben Eltern eher selten, sondern man sieht eigentlich eher die Hindernisse, was alles nicht geht. Und auf einmal geht da was, das überrascht schon. Mhm. Das ist für die Eltern Lernprozess und für mich jetzt als Klettertrainerin heute noch immer wieder begeisternd zu sehen, was man da mitgeben kann. Und eigentlich ist das, wo auch die Inklusion ansetzen sollte. Wir haben ja alle nur ein Leben. Wir können ja nicht tauschen und auch unsere Kinder können nicht tauschen und sagen, so, morgen habe ich kein Down-Syndrom, morgen bin ich mal gesund, bin ich mal Gymnasiastenkind und teste, wie das ist. Und wenn ich als Kind immer Ablehnung erlebe und immer Vorurteile und immer beäugt werden und immer entwertet. Man sieht ja in den Augen des Gegenübers, wie wertschätzend oder fragend was rüberkommt. Und die Kinder sind ja nicht doof, auch wenn sie eine geistige Behinderung haben. Die spüren ja, was los ist. Mhm. Und auf einmal sind sie da willkommen und es ist okay, das ist schön, das tut gut, das tut ihnen gut und das macht Welten auf.
Ja. Hast du dann mit Eltern auch darüber hinaus mal so Gespräche geführt, was das auch für sie ansonsten verändert hat?
Ja, immer wieder, weil meine Tochter ja an der gleichen Schule war und wir da, das war ist eine Waldorfschule und da ist sehr viel Elternarbeit, man ist viel im Kontakt mit den Eltern. Ich war da auch lange im Vorstand und im Elternlehrerrat und dann ist man natürlich im Austausch und kriegt es immer wieder auch mit. Und es ist super schön zu hören, wie Eltern ihre Kinder auch erleben. Wir haben dann auch angefangen, Eltern-Kind-Gruppen Kurse zu machen, also so einzelne Eltern-Kind-Kurse, wo Eltern und auch Geschwister mal ihr schwerbehindertes Geschwister an der Wand erleben und erleben, hey, die können was, was ich mich selber nicht traue. Das ist schon cool, wenn so ein 100-Kilo-Vater mit fast 2 Metern an der Wand bei 10 Metern anfängt, einen Knieschnackler zu kriegen und irgendwie nicht mehr weiter kann und sein Sohn geht mal kurz 30 Meter rauf. Mhm. Der kriegt ein anderes Bild von seinem Sohn. Der kriegt ein ganz anderes, boah, cool, der kann was, was ich nicht kann. Gell? Und das öffnet so innere Türen.
Und du hattest ja auch einfach einen wundervollen Ort, wo du das machen konntest. Ich weiß, irgendjemand auch, das war auch jemand, der da bei diesem Event in Dachau war, der hat gesagt, der hat das Klettern über das Heaven's Gate kennengelernt und der hat Klettern nur so kennengelernt, dass das inklusiv ist und war dann ganz verwundert, dass das woanders nicht so ist. Und wie hast du denn so das erlebt, im Prinzip diese ganze Kletterszene, als du damals damit angefangen hast? So hast du auch gesehen, warte mal, da gibt es Orte, da geht es besser und da geht es schlechter. Wie war das da aufgestellt?
Also als ich das Klettern angefangen habe, ich war als Kind mit meinen Eltern viel in den Bergen, aber nicht so sehr kletternd, als eher wandernd oder so Klettersteige oder so. Und dann in der Pubertät habe ich angefangen, immer wieder mit einzelnen Gruppen zu klettern. Und ich war fast immer, wenn ich unterwegs war, einzige Frau. Da waren kaum Frauen dabei. Und ich war immer so das Anhängsel. Ich bin immer so mitgenommen worden. Also es war nicht so, dass ich da was initiiert hätte. Und
kannst du, vielleicht müssen wir jetzt wirklich, ich weiß auch gar nicht genau, wie alt du bist. Also von welcher?
Ich bin 62 und wir reden von Anfang der 80er Jahre, Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Damals sind Frauen nicht selbstständig, also ich kenne zumindest keine Frauen, die selbstständig initiiert hätten, eine Frauenklettergruppe oder wie jetzt, gibt es ja sehr viele Initiativen in dem Bereich, das gab es damals nicht. Genau.
Das Thema Inklusion ging da zu der Zeit auch quasi schon los mit dem Thema Frauen im Klettersport.
Genau, Frauen als Randgruppe, als Hälfte der Bevölkerung, genau, hatten aber wenig Zugang da. Nach wie vor, denke ich, ist das immer alles auch noch ein eigenes Thema. Aber ich glaube, dass Klettern eine Möglichkeit ist, wenn man sich gut ausprobieren und vernetzen und testen kann, an eigene Grenzen zu kommen und mit eigenen Grenzen umzugehen und auch mit all den ganzen Gefühlen, die dabei so hochkommen, mit Ängste und Freude und Glück und Teilen und eigener Begrenztheit, mit eigenem Gewicht, mit allem Möglichen, was halt so alles da dran hängt. Gell? Und das ist für Menschen mit Behinderung oder mit Erkrankungen, schweren Erkrankungen nicht anders. Das ist auch immer wieder ausloten, wer bin ich, wo stehe ich? Und das Reden lernen, das benennen können, was sind meine Gefühle und nicht nur, ich habe Angst, ich habe keine Angst oder ich bin besser und stärker oder der andere ist schlechter und ich bin besser oder so. Und nicht nur Wettkampf, sondern dieses Miteinander, Grenzen verschieben und dieses Freude haben dabei. Worte zu finden für die eigenen Gefühle, das ist nicht so einfach.
Und das muss man dann auch lernen zu benennen in so einer Situation, genau, wenn man zusammenklettert.
Genau.
Hast du da irgendwie, versuchst du manchmal so eine gemeinsame Sprache dann irgendwie so zu finden und auszumachen? Oder gibt es quasi sowas wie so eine Klettersprache, die du entwickelt hast mit diesen Menschen?
Nee, aber wir ringen da schon immer wieder sehr. Also meine Tochter ist von Anfang, war ja in der Waldorfschule und die Kinder, die zu uns kamen, kamen aus einer Waldorfschule und wenn die Angst hatten, haben wir versucht oder habe ich immer versucht, die Angst ein bisschen umzulenken und habe die, man lacht immer über die Waldörfler, gell, aber habe die an der Wand ihren Namen tanzen lassen, weil die lernen Buchstaben über Körperarbeit, also lernen die Buchstaben und lernen ihren Namen über Körperzeichen darzustellen. und lernen dadurch, ins Alphabet und in die Buchstaben zu kommen und die Buchstaben zu Worten zusammenzusetzen. Das ist ein ziemlich komplexer Prozess. Der läuft bei normalen Grundschulkindern ja relativ einfach, aber bei Menschen mit geistiger Behinderung ist es schwieriger. Und da muss man die Teile immer noch kleiner und kleiner machen. Und wenn man dann an der Wand ist und man hängt so auf 2 Metern über dem Boden und tanzt da seinen Namen oder hüpft seinen Namen, dann ist es ziemlich witzig, weil die nämlich dann die Angst verlieren vor der Höhe oder vor dem Klettern und sich daraufhin fokussieren. Und es ist schön zu sehen, was es an Methoden gibt, um Angst aufzuweichen. Also es geht nicht darum, die unter den Teppich zu kehren, sondern es geht darum, einen anderen Blick drauf zu kriegen und wahrzunehmen, ist die Angst gerechtfertigt oder kann ich anders damit umgehen und dann kann ich wieder ein Stück weiterlaufen oder klettern. Dann komme ich wieder ein Stückchen höher und dann tanze ich halt nochmal meinen Namen an der Wand und nochmal.
Jetzt muss ich mir das vorstellen irgendwie, wie tanze ich denn meinen Namen an der Wand?
Das ist gut, ja. Also wenn du ein A machst, um es mal deutlich zu machen, dann nimmt man in der Eurythmie, oder die eurythmische Buchstabe ist, beide Arme nach oben. Das ist dann so ein A, man stellt die Beine breit zum A. Oder für das N, das ist so eine Wellenbewegung. Und wenn ein Kind Anna heißt, dann hängt es an der Wand und hüpft von der Wand weg und macht die Arme hoch und macht das A, hüpft zurück und hüpft wieder weg, macht das N, hüpft nochmal weg, macht wieder das N und hüpft wieder weg und macht wieder das A.
Ach so, die lassen sich dann tatsächlich mal von der Wand fallen so? Und
Ja, hüpfen vom Seil.
Ich dachte, du hängst mit einer Hand noch am Griff und versuchst mit der anderen zu machen.
Nee, man lässt los. Man lässt einen 2 Meter über dem Boden los und macht die Buchstaben. Und darüber verliert man die Angst, weil man dann nämlich im Lernen im eigenen Namen ist und ich kann das und ich zeig dir, wie das geht. Ich kann die Buchstaben schon wieder nicht mehr, aber ich konnte es immer. Genau. Und die Kinder zeigen es einem dann. Oder wir haben so kleine schlagfeste Kameras, dann geben wir manchmal Einzelnen eine Kamera mit und sagen, du kannst dich an die Kante hängen und machst mal Fotos von denen, die hochkommen. Und damit vergessen die völlig, dass sie auch so hoch hängen und dass das eigentlich eine Höhe ist, wo sie gar nicht hin wollten. Und das ist aber nicht schlimm. Also das ist dann hat das einen anderen Fokus drauf, gell? Dann haben sie eine Aufgabe und das ist nett, so zu erkennen, wie kann man mit Angst umgehen. Oder man benennt es. Man sagt, du hast Angst, aber wir gehen jetzt zusammen da hoch oder ich bin da, ich bin neben dir und habe die Hand am Rücken. Klettert jemand in der Route nebeneinander, darf die Freundin, der Freund nebendran und die klettern zusammen und geben sich die Hand beim Runterkommen, sodass man beim Ablassen so die 2, die unten sichern müssen, so ablassen, dass sie sich oben die Hand geben können und langsam gemeinsam runterkommen. Also es sind viele so kleine Herausforderungen, die die Kinder schulen oder die Menschen, es sind ja nicht nur Kinder, die Menschen schulen und die mit dem klassischen schneller, besser, weiter nicht viel zu tun haben, sondern da ist so eine ganze Lebenswelt drin gegriffen, in der das Klettern stattfindet. Und es ist ja auch viel übertragbar. Also viele, viele Dinge im Leben machen Angst und machen Menschen mit Behinderungen noch viel mehr Angst, weil sie es noch viel schlechter sortieren und strukturieren können. Und die müssen ja auch im normalen Leben mit ihren Ängsten umgehen lernen und lernen, kleine Schritte zu gehen. Sich selber zu beruhigen und zu regulieren, gell?
Hi, kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Hörerinnen und Hörern von Binweg Bouldern. Das Ganze läuft über die Plattform Steady. Da kannst du Mitglied von Binweg Bouldern werden und als Mitglied bekommst du noch mehr Podcast-Inhalte. Es gibt nämlich noch die Binweg Bouldern B-Seiten. Denn es gibt immer wieder Gäste, denen ich eigentlich noch mehr Fragen stellen möchte. Fragen, die nicht unbedingt was mit dem Klettern zu tun haben. So auch bei Uli. Bei Uli zieht sich ein Motto durchs Leben. Wenn dir niemand hilft, dann musst du dir deine Hilfe selbst organisieren. Uli ist Mama von 4 Kindern, war lange Zeit alleinerziehend und hat währenddessen auch noch studiert. Und das zu einer Zeit, als es in Bayern nur ganz wenigen möglich war, einen Kita-Platz zu bekommen. Also hat Uli eine Initiative gegründet mit anderen alleinerziehenden Müttern. In den Binweg-Bouldern B-Seiten spricht Uli über diese Initiativen, über ihre Erfahrungen als Mama von einem Kind mit Behinderung und mehr. Und du kannst zuhören als Mitglied von Binweg-Bouldern und damit auch meine Arbeit hier finanziell unterstützen. Danke an alle, die das schon tun und weiter geht's im Interview. Wir waren jetzt eigentlich noch so ein bisschen in der Vergangenheit Und ich wollte auch so wissen, wie die Entwicklung von dieser Arbeit mit Menschen mit Behinderung war. Also du hattest ja angefangen mit dieser Schulklasse, hast erzählt, hast dann noch so eine Trainerausbildung gemacht, Trainerinnenausbildung gemacht. Wie hat sich dieses Engagement von dir eigentlich dann weiterentwickelt? Hast du dann eine Gruppe eröffnet irgendwie oder einzelne Gruppen eröffnet für verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen? Wie ging das eigentlich weiter?
Bisschen was wie die Kuh zum Seilspringen, gell? Da kommt so eine Anfrage und dann entwickelt sich da draus was. Und es war zum Beispiel mal eine Anfrage für ein Kind mit einem Hirntumor, ob wir da nicht mal versuchen könnten zu klettern. Und dann haben wir mit dem geklettert. Es hat sich irgendwie rumgesprochen. Ratzfatz hatten wir dann eine Gruppe mit krebskranken Kindern und deren Geschwistern. Und da ist das Zusammenarbeiten nochmal ganz anders, weil da geht es darum, die eigene Kraft wieder zu spüren und den eigenen Körper nochmal wieder neu zu erforschen und Grenzen auszutesten, das Gleichgewicht neu zu loten. Kinder mit Gehirntumoren, mit operierten Gehirntumoren haben immer, nicht immer, aber oft auch Einschränkungen, die sie in der Körperwahrnehmung und auch in der Körperachse und in der Stabilität und manche zittern oder haben Auswirkungen. Also unser Gehirn ist ja sehr, sehr empfindlich. Wenn da irgendwas daneben gegangen ist, dann hat das Auswirkungen auf den ganzen Körper. Und das ist natürlich gut, das neu zu trainieren und das mit den Geschwistern gemeinsam zu erleben. Wir haben sonst keine so gemischten Gruppen, aber bei den krebskranken Kindern und jetzt auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es gut, wenn man das mit den Geschwistern gemeinsam macht. Dann kam eine Gruppe über die Volkshochschule Barrierefreies Lernen auf uns zu, ob wir nicht mit Menschen, mit jungen Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder Körperbehinderung klettern wollen. Und aus der Gruppe damals ist inzwischen sind drei Gruppen mit je 16 Teilnehmern dreimal die Woche entstanden. Also das ist so gewachsen, so nach und nach. Gell? Mhm. Und Anfang der 2000er, ich glaube 2004 oder 2005, haben wir das erste Sozialkompetenztraining, also da haben wir Klettern zum ersten Mal in das Sozialkompetenztraining für junge Geflüchtete eingebaut. Da gab es noch ganz, ganz wenig Angebote hier in München. Eine Freundin von mir hat in der Jugendgerichtshilfe mit Geflüchteten gearbeitet und wir kamen dann über Gespräch und hin und her auf die Idee, könnte man doch mal auch Klettern einbauen. Das ist immer was, dieses sich gegenseitig sichern und eben gerade auch aus ganz unterschiedlichen Nationalitäten sich gegenseitig ins Seil zu nehmen und das Leben in die Hand zu geben, hat ja nochmal eine Bedeutung auch. Und da kann man dann wiederum weiterarbeiten mit den Menschen. Wir haben mit 2007 einen Verein gegründet in München, Heimaten e.V. Das ist ein Verein mit Geflüchteten für Geflüchtete. Da ging es darum, gegenseitig sich zu unterstützen. Also der Selbsthilfegedanke hat sich dann in diesen Bereich der unbegleiteten Minderjährigen fortgesetzt. Und Heimaten gibt es bis heute und hat bis heute eine eigene Jugendabteilung. Und da kommen viele Jugendliche inzwischen zu uns. Der Moha, der bei euch war in Dachau, ist einer aus der Heimatenjugend. Der ist damals als Jugendlicher zu uns zum Klettern gekommen, hat dann als Ehrenamtlicher mitgearbeitet, hat dann den Klettertrainerschein selber gemacht und leitet seit vielen Jahren eine Klettergruppe für Geflüchtete. Und das ist natürlich genial.
Genau, ich hatte ja am Anfang erzählt von diesem Event in Dachau, wo ich war, da war dieser Moha, der eine Trainer mit dabei, genau.
Genau.
Ich muss noch mal so ein bisschen nach dem ganzen Konstrukt an sich fragen. Bist du da eigentlich ehrenamtlich tätig und viele andere auch noch? Oder hast du da irgendwie teils eine Anstellung? Wie geht denn das eigentlich alles?
Das geht nicht mehr ehrenamtlich. Ja. Also ich habe die Klettergruppen ab 2002, als ich meinen Kletterschein hatte, dann wahrscheinlich 2003 war ich dann endgültig fertig und habe das bis 2014 als Trainerin gemacht. Und 2012 ist meine Tochter ausgezogen von zu Hause. Und ja, jetzt könnte ich ja endlich mal wieder auch fest angestellt arbeiten, was für meine Rente tun. Und dann habe ich das Konzept für die Gipfelstürmer geschrieben und den Finanzierungsplan bei Aktion Mensch eingereicht. Und bin mit dem Vorstand der IG Klettern in Kontakt gegangen, ob die sich das vorstellen können, dass wir das da bei der IG Klettern ansiedeln. Und nach einigen Überlegungen und Diskussionen haben sie sich darauf eingelassen und wir haben den Aktion Mensch Antrag bewilligt bekommen. Und dann hatte ich dann eine Festanstellung. Am Anfang eine halbe Stelle und eine Kollegin, die ich mir dann gesucht habe, auch aus der Kletterhalle, die hatte auch eine halbe Stelle. Dann haben wir das zu zweit gemacht und das ist gewachsen und gewachsen und jetzt sind wir 5, 6 Festangestellte. plus ganz viele Trainer und Trainerinnen. Also wir können die Kurse selber nicht alle machen, sondern wir haben sehr viele Trainer und Trainerinnen, die das übernehmen, und wir machen sehr viel Konzeptarbeit, Koordination und Mittelakquise. Mittelakquise nimmt in der Tat einen sehr großen Teil ein, weil wir die Trainer ja nicht mit nichts bezahlen können und weil wir auch immer wieder Hilfsmittel brauchen. Das ist schon einfach auch kostenintensiv, gell?
Das heißt, du musst immer dafür sorgen, dass das Geld reinkommt. Du hast mir auch schon erzählt, das ist so der Teil des Jobs, der auch einfach der schwerste mit ist.
Ja, und der zermürbend ist ohne Ende.
Ja. Kannst du nochmal über diese verschiedenen Zielgruppen reden, mit denen ihr arbeitet? Ne? Also du hast gerade schon erzählt, da kommen dann auch immer mal wieder ganz neue Menschen, unterschiedliche Krankheitsbilder auf euch zu, auf die ihr euch einstellen müsst. Was sind da so die großen Unterschiede in der Arbeit, auch wie ihr mit denen umgeht und wie ihr euch darauf einstellt?
Also wir haben Menschen mit Behinderung, mit ganz unterschiedlichen Behinderungen, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Dann haben wir junge Geflüchtete, also die minderjährig unbegleiteten Geflüchteten, aber dann auch Erwachsene. Dann haben wir Kinder und Jugendliche mit Krebserkrankungen oder anderen lebensverkürzenden Erkrankungen und deren Geschwister. Mädchenarbeit haben wir bei uns als Querschnittaufgabe durch alle Zielgruppen.
Warum genau der Schwerpunkt nochmal?
Weil Mädchen und junge Frauen in allen, also die sind ja doppelt diskriminiert, die haben mit ihrer Behinderung zu tun und mit ihrem Mädchen- oder Frausein oder mit ihrer Fluchtgeschichte und dann den unterschiedlichen Kulturen und den unterschiedlichen Frauenbild in Deutschland oder in Europa und aus dem arabischen Herkunftsland. Und das ist natürlich eine große Herausforderung in der Sozialisation, wenn du den beiden irgendwie gerecht werden musst. Wie wirst du als Frau gesehen, wahrgenommen und welches Rollenprofil wird dir zugeschrieben in einem arabischen Herkunftsland oder afrikanischen oder so? Und was wird dir hier in Deutschland von dir erwartet? Und das ist ja einmal so übergeordnet, pauschalisiert, aber dann auch so runtergebrochen in der Szene, in der man sich halt gerade so bewegt. Und es ist nicht für die Mädchen eine wahnsinnige Herausforderung, mit diesem Spagat zurechtzukommen. Mädchen wird nach wie vor, genau wie Frauen, sehr viel Care-Arbeit zugemutet, auch innerhalb der Familie, also gerade auch geflüchteten Mädchen. Die müssen dann mit ihren Eltern mit aufs Jugendamt und müssen dort übersetzen oder mit zum Arbeitsamt oder wo auch immer hin und kommen in ganz blöde Rollenumtauschungen, wo eigentlich die Eltern für die Kinder sorgen sollten. Das ist schon echt schwierig. Und bei Menschen mit Behinderung, bei Frauen mit Behinderung oder bei Mädchen mit Behinderung, die werden in unserer Gesellschaft oft gar nicht, wirklich nicht mal erst wahrgenommen. Also vor allen Dingen mit geistiger Behinderung, da streift der Blick dahin. Und es ist für viele Mädchen sehr, sehr schwer, damit umzugehen und sich selbst mit ihrer eigenen Behinderung annehmen zu lernen. Und für Mädchen und Frauen mit rein körperlichen Behinderungen ist es auch eine krasse Herausforderung, ihre eigene Einschränkung und Behinderung anzunehmen und sich selbst als Frau, als Mädchen und Frau zu definieren und wahrzunehmen und in die eigene Rolle reinzufinden und sich nicht in Abhängigkeit über die Blicke von einem Mann zu definieren. Ich meine, die Herausforderung hat jedes Mädchen, aber mit einer Behinderung stellt es nochmal einen ganz anderen Fokus, gell? Und bei krebskranken Kindern und Jugendlichen, da ist so eine kleine Zeitbombe, da ist so sehr früh die Konfrontation mit dem Tod und mit dem potenziellen Tod und der schweren Erkrankung und die dadurch möglicherweise entstehenden Einschränkungen, das kann ja jederzeit wieder aufploppen und diese Rezidive, die finden statt. Es gibt auch immer wieder einzelne Kinder, die es nicht schaffen und dieses Abschiednehmen ist ein Tabu bei uns in der Gesellschaft und diese Trauer, die Kinder durchleben und immer wieder durchleben, auch Jugendliche und junge Erwachsene, die mag begleitet sein, die ist nicht begleitet, indem man drüber hinweg lächelt, sondern da muss man auch Worte finden für und sprechen drüber. Und das muss man den Kindern und Jugendlichen, die da sind, auch vermitteln, dass das einen Raum hat und besprochen werden darf.
Ja. Gerade diese Arbeit mit Mädchen, wie nehmen die den Sport an?
Also die Mädchen mit Behinderung ist gar kein Thema. Bei geflüchteten Mädchen braucht man Menschen, die Verbindung herstellen. Also das hilft nicht, wenn man eine Ausschreibung macht, bei uns darf man umsonst klettern. Da kommen die auch nicht, sondern man muss immer über Stakeholder dran gehen oder über Kontakte gehen und Beziehungsarbeit. Es ist aber bei allen Zielgruppen sehr, sehr viel Beziehungsarbeit. Ist auch eine schöne Beziehungsarbeit, weil so viel zurückkommt und weil man diesen klassischen Vorurteilen, die man ja auch in sich trägt, oder den eigenen rassistischen Anteilen, die jeder von uns oder ich zumindest auch in mir habe, man kann dem begegnen und sich auseinandersetzen und einen anderen Blick drauf kriegen. Mhm. Und ich glaube, das bedeutet ja Inklusion, dass beide Seiten voneinander lernen und nicht, dass wir hergehen und sagen, ihr dürft von unseren Gnaden hier sein. Also das kann es ja nicht sein.
Ja, ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Ich frage auch, weil also selbst wenn ich eine Freundin anspreche und sage, möchtest du mal mitkommen zum Bowl, dann ist es so, na, ich glaube, das kann ich gar nicht, ich bin nicht stark genug. Also diese Vorbehalte, die einfach auch Freundinnen von mir haben, überhaupt in den Sport reinzugehen, da frage ich mich, ob dann eine Frau oder ein Mädchen mit Behinderung da nochmal mehr Vorbehalte hat.
Also haben wohl teilweise, aber teilweise noch nicht so reflektiert. Und wenn das ein Klassenangebot ist oder ein Jugendarbeitsangebot oder so, dann sind die da und merken, sie sind so, wie sie sind, angenommen, und dann geht's leichter. Mhm. Ich meine, wenn ich eine Freundin anspreche, dann kommt als erstes auch, das kann ich nicht, ich bin zu schwer, ich bin zu alt, ich bin zu unattraktiv, ich bin zu dies, ich bin zu jenes. Es gibt tausend Dinge, die man dann nicht ist, weil man sich immer definiert über diese blonden, blauäugigen, schmalhüftigen Sportcracks, die da durch die Halle toben, die man ja auch immer nur überall gespiegelt kriegt in jeder Werbung. Und dem entsprechen wir ja alle nicht. Also ich auch nicht, aber auch sonst sehr viele nicht. Und das muss man sich erstmal bewusst machen. Mhm. Für Kinder ist es noch einfacher, die reflektieren das noch nicht so. Da ist es schön, wenn die einfach sehr selbstverständlich da sein dürfen. Aber diese Selbstverständlichkeit muss man auch erst erzeugen. Also wenn die in der Kletterhalle erleben, sie sind nicht willkommen, dann haben sie auch keine Lust mehr zu kommen. Das ist sehr schnell sehr klar. Mhm. Wir sind seit Jahren dran und versuchen, eine Frau mit Fluchtgeschichte, ein Mädchen oder eine Frau, also eine junge Frau mit Fluchtgeschichte, in die Trainerausbildung zu bekommen. Und es ist irrsinnig schwer.
Ja, das habe ich auch mitgekriegt in diesem Gespräch mit dem Moha, dass es ja so eine wichtige Rolle spielt, dass jetzt nicht du zum Beispiel die Trainerin in den geflüchteten Gruppen bist, sondern dass zum Beispiel der Moha oder jetzt sagst du gerade am besten noch eine Frau, eine Geflüchtete, diese Ausbildung macht, damit das die Ansprechpersonen sind für die.
Genau.
Und das macht ja so Sinn.
Genau, das ist genau das. Die Geschwisterkindergruppe wird von einer jungen Frau geleitet, die selber Geschwisterkind ist, die selber eine körperlich schwerbehinderte Schwester hat, und wo der Auseinandersetzungsprozess, der findet ja statt. Die ist ja jetzt nicht mit 21 oder inzwischen 24 perfekt abgeschlossen und kann deswegen weise irgendwelche Dinge von sich geben, sondern die ist ja selber die ist so aufgewachsen und sozialisiert, und die kann die Ängste und Nöte und den Schmerz und die Trauer und das zurückgesetzt sein, aber auch die Freude und das, was dann noch anderes Positives dranhängt, einfach nachempfinden. Und was sie nicht nachempfinden und benennen kann, lernt sie halt über die Teilnehmer. Das geht ja immer hin und her. Das ist ja nicht so, dass das eine Einbahnstraße ist, gell? Und das ist bei den Geflüchteten genauso. Und ein Bild oder eine Idee der Gipfelstürmer ist einfach das Sichtbarmachen, dass wir Menschen sichtbar machen und die einfach standardmäßig mit dabei sind und gesehen werden, und dann werden die auch wahrgenommen von außen. In der Rassismusarbeit kennt man das, da weiß man das, wenn nur weiße Vorbilder da sind, dann identifizieren sich die Kinder damit nicht, weil das nicht ihre Lebenswelt ist. Und so ist es bei Menschen mit Behinderung auch, und so ist es in allen Bereichen. Mhm. Ich identifiziere mich mit dem, wo ich selber betroffen bin, da docke ich innerlich an. Mhm. Da meine ich eben, da ist auch so mein eigenes Mitlernen immer noch gefragt, wo ich merke, ich habe manche Dinge überhaupt noch gar nicht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, was bedeutet ein Role Model. Mhm. Wie wichtig ist es, wenn ich mit körperbehinderten Menschen arbeite, dann ist es wichtig, dass ich jemanden habe, der auch selber eine Körperbehinderung hat und der damit lebt, weil ich kann das nicht nachempfinden. Ich kann versuchen, mich reinzuempfinden, aber für mich ist es, wenn ich einmal blind geklettert bin, heißt es nicht, dass ich nachempfinden kann, wie es ist, blind zu sein, weil der Weg hin und her ja noch gar nicht, und der ganze Lebensalltag fällt mir gar nicht in den Kopf, gell? Mhm. Und so ist es in allen Bereichen.
Und das, was du jetzt gerade ansprichst, ist auch dieser allererste Eindruck, den ich von dir hatte, aus meinen Gesprächen, dass du nicht nur sagst, hey, Gruppe X, komm mal zum Klettern, sondern so mein Gefühl war so, von dem, was ich gehört habe, du guckst dir die Leute genau an und überlegst, wen schaffe ich zusätzlich zu begeistern für diese Trainer-Trainerin-Tätigkeit, und dass du auf irgendwie schaffst, die Leute da reinzusaugen. in diese ganze, ja. in diese ganze Geschichte. Wie ja. ist es? Also, was für eine Arbeit ist da noch zu leisten, um die Leute einfach nicht nur für den Sport zu begeistern, sondern auch noch dafür zu begeistern, sich zu engagieren?
Also ich glaube, ich muss die gar nicht begeistern, sich zu engagieren, sondern ich muss vor allen Dingen vermitteln, ihr seid willkommen und ihr müsst euer Sein, so wie ihr seid, hier repräsentieren dürfen können. Ihr seid hier, das gehört, ihr gehört hier dazu. Und mit diesem Selbstbewusstsein, ihr gehört hier dazu, entsteht das automatisch. Die wollen das. Die Menschen, so wie, die sind nicht anders wie jeder andere Mensch auch. Sie wollen sich engagieren. Und das wollen auch nicht alle, aber die, die es wollen, machen es gern und mit Begeisterung und sind auch gern und über viele Jahre oft dabei.
Naja, wir hatten ja vorhin ein ganz kurzes Thema, dass die Leute schon in so einer Bedientwerden-Mentalität sind und sich eben nicht engagieren. Also das ist jetzt auch wieder so ein bisschen über den Kamm scheren, aber dass die Leute es irgendwie gewöhnt sind, dass die Dinge für sie gemacht werden und dass man vielleicht manchmal die Leute wieder dahin kriegen muss, dass sie die Dinge auch selber machen müssen. Ja. Das ist ja sowas, was ihr da macht.
Ja, das ist die Selbstwirksamkeit. Mhm. Und das ist gerade bei Menschen mit Behinderung oder mit Erkrankungen. Normalerweise kommt ein Kind auf die Welt und wird in die Arme, idealerweise in die Arme der Eltern gegeben und wird dort betüttelt und behüttelt und wächst da gemütlich auf. Bei einem Kind mit einer Behinderung, das wird nicht von an, wird natürlich auch betüttelt und behüttelt, aber es kommt dann auch noch in die Röhre und es kriegt Blut abgenommen, das wird vermessen, das kommt in Therapien, die es hasst wie die Pest, weil ich kenne kaum jemanden, der die Therapien, wo er hin muss, mag. Und hat immer so eine Sonderrolle und immer sowas extra und hat nicht dieses Aufwachsen, dieses unversehrte Aufwachsen. Also dieses kleine Ich, was da entwickelt, das lernt nicht von der Mutter und von dem Papa ständig gespiegelt, du bist okay, so wie du bist, sondern diese kleine Seele muss aushalten, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Meine Eltern sind traurig, dass ich so bin, auch wenn sie sich's verkneifen zu zeigen. Und auch wenn, also war ich ja genauso. Es haut einen einfach um, wenn man ein Kind mit Behinderung hat und man muss erst mal lernen, damit zu leben. Und seinen Lebensalltag irgendwie wieder auf die Reihe zu kriegen. Da geht vieles nicht mehr so, wie es vorher ging. Und das spüren die Kinder. Und die Kinder, denen fehlt viel grundsätzliches Angenommensein. Und entsprechend fehlt ihnen auch dieses Gefühl, die Welt gehört mir, ich mache, was ich will. Also diese Erfahrung, die ja viele Kinder hoffentlich machen, damit sie selbstbewusst in die Welt gehen. Und mit dem als Scout in eine Rolle, in der Verantwortung zu kommen und dort Aufgaben übernehmen zu können und unterstützen zu können und vielleicht auch bei Menschen unterstützen zu können, die das gar nicht kennen oder die jetzt keine Menschen mit Behinderung kennen und trotzdem angenommen zu sein, das gibt einfach unglaublich viel zurück. Und das können nicht wir, ich als Pädagogin vermitteln, sondern das entsteht in diesem Zwischenraum, in dem das Engagement und das Zusammensein mit den anderen Kindern in dem Kurs stattfindet.
Du hast zwar jetzt schon viel gesagt allgemein zum Thema Inklusion und das Leben mit einem Kind mit Behinderung. Ich würde aber gerne nochmal so von dir auch nochmal allgemein wissen, was ist denn deine optimale Vorstellung von Inklusion, sei es jetzt in der Kletterszene oder in der Gesellschaft? Was gibt es da eigentlich noch, was du dir wünschst?
Oh wei. Ich glaube, das bleibt ein Traum. Also, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Menschen fehlerfreundlicher miteinander umgehen, mit ihren Macken und Meisen, die wir ja alle haben. Und ob das jetzt eine körperliche Behinderung ist oder eine Unfähigkeit, sich aufeinander einzulassen oder eine Konfliktunfähigkeit. Es gibt so viele Einschränkungen, die so viele Menschen haben, dass ich denke, wenn wir uns dann immer nur gegenseitig ausgrenzen, lernen wir nicht weiter. Und ich glaube, ein Teil der Inklusion, den ich gelernt habe, ist dieses sich aufeinander einlassen und fehlerfreundlicher zu sein. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin. Also ich bin da weit davon entfernt. Aber man darf sich auch mal über jemand ärgern und sich dann wieder vertragen und dann geht's wieder weiter, gell? Man muss aber auch immer gucken, was hat's mit mir zu tun? Was ist mein Teil? Wo habe ich was falsch gemacht? Wo kann ich dazulernen? Wo stecke ich in einer inneren Sackgasse in meinem Denken? Kann ich nochmal einen anderen Blick drauf kriegen? Und nicht jeden Cent und jeden Heller und jede 5 Minuten aufrechnen. Das funktioniert nicht.
Gibt es irgendwas, was dich sehr nervt am Thema Inklusion?
Ja, dass es immer heißt, jetzt gibt's hier ist inklusiver Raum und an den und den Tagen oder um die und die Zeit oder bei da geht es dann nicht. Da muss es auch mal einen inklusionsfreien Raum geben. Also das erlebe ich immer wieder. Ich erlebe auch immer wieder, wir reden groß über Inklusion und es werden immer wieder neue Wahnsinnskonzepte entwickelt, für die dann kein Geld da ist. Und die Projekte und die Konzepte, die es schon gibt, und es gibt ja sehr viele, sehr vielfältige, sehr unterschiedliche Konzepte, Die werden einfach nicht mehr gefördert oder nur noch eingeschränkt gefördert oder reduziert.
Weil es immer das neue Tolle sein muss. Dann.
Weil immer das neue Tolle sein muss, für das man viel, viel Kopfarbeit und Zeit reingesteckt hat und mitgearbeitet hat. Und dann ist kein Geld dabei für da, um es umzusetzen.
Ja. Uli, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die Arbeit mit Geflüchteten auch sprechen, weil da gibt es noch so einen interessanten Punkt. Ich erinnere mich, mit dem Trainer, mit dem Moha, hatte ich darüber gesprochen. Mhm. Der meinte, dass eine Hürde in seiner Arbeit ist, dass man sehr stark auf diese Menschen zugehen muss, auf Geflüchtete, damit sie das Angebot überhaupt wahrnehmen. Also das ist nicht so, dass da mal irgendwo ein Aushang ist, oh, ihr könnt jetzt hier klettern bei uns und dann kommen sie alle, sondern dass das so Menschen sind, die vielleicht die Berührung mit dem Sport noch gar nicht hatten, gar nicht wissen, dass das irgendwie toll ist, die aber auch in ihrem Alltag so viele andere belastende Themen haben, dass sie da jetzt gar nicht dran denken, ob das jetzt was für sie ist oder nicht. Also da braucht es noch viel mehr sowas, was eine Sogwirkung hat. Ja. Was sind deine Eindrücke? Das war jetzt das, was Moha mir erzählt hat. Was ist dein Eindruck von dieser Arbeit mit Geflüchteten?
Also mein Eindruck ist genau der auch. Das ist die Menschen, die geflohen sind aus Ländern, die bringen ein großes Paket mit, was sie aufarbeiten müssen und wo sie sich auseinandersetzen müssen. Und die sind hier mit dem Paket nicht immer und nicht überall willkommen und müssen mit all diesen ganzen formalen Hürden, die wir haben und eben auch dieser doch immer wieder zunehmenden Ablehnung umgehen lernen. Und dann ist jetzt München ja gerade auch nicht ein billiges Pflaster, wo man mal schnell eine Wohnung kriegt und wo man easy irgendwie unterkommt. Die haben schon echt einen harten Start, um hier anzukommen, um hier in eine Ausbildung zu kommen, die Sprache zu lernen, die Schrift zu lernen und dann eben auch das Vereinswesen überhaupt mal kennenzulernen. Es gibt in arabischen Ländern keine so eine Vereinskultur, wie es die bei uns gibt oder auch in den afrikanischen oder asiatischen Ländern nicht. Es gibt schon Initiativen, natürlich, aber so wie es bei uns hier läuft mit Vereinen, gibt es gar nicht. Mhm. Und dann musste ja auch erstmal drauf kommen, dass Sport was ist, was so einen seelischen Ausgleich einem gibt. Es sind viele auch nicht gewohnt, es sind auch viele Deutsche oder Europäer nicht gewohnt. Also es gibt auch hier viele Menschen, die kein oder kaum Sport machen. Und dann kommt noch dazu, dass geflüchtete Frauen auch nochmal anders, auch hier nochmal ganz anders begrenzt und beschränkt sind. Die Grenzverletzung gegenüber geflüchteten Frauen ist auf der Flucht und auch hier in vielerlei Hinsicht, auf vielen Ebenen ganz krass. Und sich da zu stärken und zu stabilisieren, ist eine große Aufgabe, die sie bewältigen müssen. Und es funktioniert nicht darüber, dass sie in die Kletterhalle gehen von sich aus und sich überlegen, ah ja, ich gehe mal eine Runde bouldern oder ich gehe mal eine Runde klettern. Sondern da müssen wir aktiv auf die Menschen zugehen. Anders funktioniert es nicht. Ein Aushang bringt gar nichts.
Mhm. Moa hatte auch gesagt, dass das so Gruppen sind, bei denen ist das nicht so, die lernen dann das Klettern kennen und kommen dann jede Woche, sondern das sind auch Leute, die einfach mal sehr sporadisch vielleicht auch nur einmal kommen oder halt seltener kommen. Also das so durchgängig diesen Sport weiterzumachen, ist nicht so üblich.
Also nicht generell. Es gibt Einzelne, also wir haben inzwischen 4 Klettertrainer aus arabischen Ländern, noch keine Klettertrainerin, aber hoffentlich irgendwann. Darum geht es mir weniger. Mir geht es bei den Klettergruppen nicht darum, dass man die fest anbindet und die jetzt jede Woche kommen müssen, sondern ich finde dieses offene Konzept, sich dem annähern zu können, sehr schön. Mir geht es darum, einen Raum zu schaffen, wo sie sich freiwillig, wenn sie wollen, kommen, so viel holen, wie sie brauchen und dann wieder gehen können. Und das dann vielleicht auch auf was anderes übertragen und woanders hin mitnehmen. Also wir haben einen jungen Klettertrainer, der inzwischen bei uns fast gar keine Kurse mehr macht, aber der jetzt in einem anderen Jugendverband und Jugendgruppe sehr, sehr stark engagiert ist und da so seinen Platz gefunden hat. Das ist doch wunderbar. Also der klettert kaum noch, der macht andere Dinge, aber das ist ja auch wurscht. Das ist Hauptsache, es ist dieser Sport wird und dieser Verein wird erkannt und wahrgenommen als was, was einem selber gut tut und was stabilisiert und was Sicherheit gibt. Mhm. Und wenn man eine neue Heimat hat und Deutschland ist ja eine neue Heimat oder Bayern, dann ist es schön, wenn man sich diese Heimat auch irgendwie erarbeitet als Heimat. Und wenn man auf einen Berg geht und der ist einem vertraut, das kann einem keiner mehr nehmen.
Ja. Und was hast du gemerkt, wie die den Sport dann auch erleben und welchen Mehrwert vielleicht der Klettersport für Geflüchtete bietet? Also was spürst du, was wird dir erzählt?
Rückmeldung, eine der Hauptrückmeldungen von Anfang an war immer, ich kann die Gedanken abschalten, der Kopf ist frei. Die Gedanken, die ständig kreisen und dieses immer sich machen, kennen wir ja auch, sich immer innerlich feedbacken und dann noch diese ganzen alten Gedanken, die auch umgehen, kann ich das, schaffe ich das, wo bekomme ich das Essen her, kriege ich die Ausbildung, kann ich den Sprachkurs machen, die Bilder aus der Heimat, die Fluchtgeschichten und Gedanken und Bilder, die in den Köpfen sind und beim Klettern auf das Fokussieren, auf den nächsten Griff und den übernächsten Griff und das Lernen am Seil an Grenzen zu gehen und immer schwerer zu klettern, macht den Kopf frei. Und da hätte ich auch gerne viel mehr das noch auch den Mädels und den jungen Frauen vermittelt, dass das Laufen und Bewegen und das Draußensein, es muss ja nicht immer das Klettern sein, aber Klettern ist natürlich schon, da ist man sehr viel schneller im Kopf, aus dem Kopf raus, aus den Gedanken, als beim Laufen. Mhm. Es ist einfach eine gute Art, sich Heimat zu schaffen.
Mhm. Und wir haben es ja gerade auch schon nochmal angesprochen, dieses Thema, was für ein Bild wir von Gruppen von Geflüchteten haben. Auch Rassismus hast du schon angesprochen. Wir erleben halt einen Moment jetzt gerade, wo die Situation für Geflüchtete in Deutschland wieder nochmal schwerer wird. Es werden mehr Menschen abgeschoben, es gibt neue Grenzkontrollen. Wird das bei euch in den Gruppen thematisiert? Kriegst du da jetzt auch Sachen von mit?
Also in der Klettergruppe kriege ich da wenig mit, weil ich nicht vor Ort bin. Wo ich es mitbekomme, ist bei Ausfahrten, wenn wir unterwegs sind und laufen. Dann sprechen wir über diese Ausgrenzungserfahrung, die die Menschen, die die Geflüchteten immer wieder machen. Von individuellen Kleinen bei Fahrkartenkontrollen in der S-Bahn oder U-Bahn oder bei irgendwelchen Ämtern bis hin eben auch zu größeren. Also diese kollektiven Verunglimpfungen, die da so laufen. Das geht die Menschen, das geht allen sehr an die Seele. Ich meine, ist logisch. Wir können da auch nur kleine Schritte machen, indem wir versuchen, die Gruppen auf jeden Fall aufrecht und auch kostenfrei aufrecht zu halten. Denn sonst ist es einfach zu hochschwellig.
Mhm. Ja, das muss man dazu noch sagen, ne? Diese Gruppen für die Geflüchteten, dass das ein kostenloses Angebot ist.
Ja. Ja, das ist das Einzige, was komplett kostenlos für alle ist. Die Idee war schon auch, dass auch immer wieder auch Einheimische, also auch Deutsche mit dazukommen. Und eine der Bedenken, die immer wieder geäußert wurden, ist, dass die dann alle kostenlos zum Klettern kommen wollen. Das hat sich aber nicht erfüllt. Gegenteil, ich fände es schön, wenn da noch mehr Mischung auch stattfinden würde und mehr sich kennenlernen und wahrnehmen und sich austauschen über die Welten, in denen wir so leben, gell?
Also das heißt, das findet noch nicht so richtig statt, da musste noch ein bisschen dran gearbeitet werden.
Die Mischung findet noch nicht so statt, die Durchmischung. Es sind überwiegend Geflüchtete dabei und eher wenig Einheimische, die in den Gruppen sind, was aber auch okay ist. Also das hat auch seinen Raum, die Geflüchteten können ja auf alle möglichen Ausfahrten auch immer mitfahren oder auch sich selber organisieren mit uns und dann mischt sich es automatisch ja auch. Und auch in der Halle, wenn man danach noch zusammensitzt oder vorher zusammensitzt und was trinkt oder was isst, da mischt sich es auch. Mhm. Genau.
Okay. Wir kommen jetzt mal zum Schluss. Ich habe abschließend noch die Frage, einfach auch, weil ich weiß, dass diese Art der Angebote, wie ihr sie macht, dass es nicht an allen Orten so möglich ist. Und vielleicht gibt es ja Menschen, die auch gerne inklusive Angebote in der Kletterszene umsetzen möchten. Und ich würde gerne wissen, welche Impulse du vielleicht für Menschen hast, die woanders sowas aufbauen wollen.
Kleine Schritte, klein anfangen. So klein, wie man selber schafft und nicht sich überfordern, immer wieder gucken, wo die eigenen Grenzen sind und ausprobieren mit der Lieblingszielgruppe, mit den Menschen, die einem gerade innerlich auch am nächsten sind. Also bei mir war es ja über meine Tochter, waren es die Geschwisterkinder, für die mein Herz schon sehr geschlagen hat oder auch immer noch schlägt, aber die Gruppe, die einen packt, mit denen klettern.
Mhm.
Genau. Und ich meine, das stimmt, es ist, also unser Projekt ist schon einzigartig durch die Größe, die es inzwischen angenommen hat. Wir haben inzwischen eine eigene Trainerausbildung entwickelt, mit den Naturfreunden zusammen eine Inklusionstrainerausbildung. Und wir haben eine inklusive Jugendleiterausbildung für die Menschen mit geistiger Behinderung auf den Weg gebracht, zusammen mit noch anderen, damit da auch was passiert. Das kann man nicht alles mal schnell aus dem Boden stampfen. Das habe auch ich nicht alleine aus dem Boden gestampft, sondern da habe ich ganz viele Kolleginnen und Kollegen und ganz viele Trainer und Trainerinnen, die unterstützen. Sonst wären wir nicht da, wo wir heute wären.
Und dass es auch anstrengend sein kann, du hast ja gerade diese Akquise von den Fördergeldern genannt, dass das immer so schwierig ist bei aller Anstrengung. Wenn es auch für dich mal irgendwann zu viel wird, wie hältst du sozusagen bei dir die Moral oben und warum machst du es dann alles?
Ich fahre immer wieder auf die Ausfahrten mit. Die Ausfahrten sind für mich schon so eins der Highlights von unserem Projekt. Ich bin total gern draußen mit unseren Menschen, ganz unterschiedliche Menschen, in kleinen Gruppen, in größeren Gruppen, manchmal auch nur mit den Trainern und Trainerinnen oder nur mit den Scouts. Und das ist toll.
Super.
Ja.
Uli, ganz, ganz großes Dankeschön für das Gespräch, dass du so viel von deiner Arbeit erzählt hast und hoffentlich auch einige Dinge, ich habe es auf jeden Fall so empfunden, die inspirierend sind und die einen vielleicht auch nochmal selber so ein bisschen daran erinnern, warum es wichtig ist, solche Dinge anzustoßen. Danke dir.
Ja, das macht auf jeden Fall Freude. Und ja, ich kann nur anbieten, wer Fragen hat, so was einen auf den Weg zu bringen, kann ja auch immer mal anrufen oder schreiben oder so. Mhm. Das wird jetzt schon nicht die große Masse sein, die uns überrollt, schätze ich.
Okay.
Wir geben das Konzept übrigens auch gerne weiter. Wir sitzen da nicht drauf und brüten aus, sondern alles, was man weitergeben kann, soll in die Welt. Mhm. Und es ist gut, wenn es weitergeht, wenn möglichst viele viel übernehmen und leben.
Danke.
Das war Uli Dietrich im Binweg-Bouldern-Podcast. Für mich war es wahnsinnig inspirierend, mit ihr zu sprechen und vielleicht ja für dich auch. Dann schau dir gerne das Projekt der Gipfelstürmer genauer an. Infos gibt's in den Shownotes. Und teil natürlich gerne diese Folge mit deinen Freunden. Mit Uli habe ich übrigens noch ein zweites Interview geführt. Und zwar geht es darin um gesellschaftliches Engagement und das Gründen von Initiativen und um ihre Erfahrungen als Mutter von einem Kind mit Behinderung. Da gibt es nämlich noch einiges, was mich interessiert hatte und deshalb habe ich sie zu den Binweg-Bouldern B-Seiten eingeladen. Uli hat nämlich ihre Kinder lange alleinerziehend erzogen und gleichzeitig studiert und gelernt, wenn einem keiner hilft, dann muss man das selber machen. Und immer wieder hat sie Elterninitiativen gegründet. Dieses Initiative ergreifen und vernetzen, das zieht sich durch ihr Leben. Und ich glaube, wir können davon noch einiges lernen. Also Interview 2 mit Uli Dietrich gibt es in den Binweg-Bouldern B-Seiten. Das ist der Podcast für alle, die Binweg-Bouldern bei Steady unterstützen. Schau also mal rein ins Binweg-Bouldern Steady-Profil. Und jetzt danke fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin Binweg-Bouldern.